Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Virtual Assistant Power Podcasts, der Podcast rund um Virtual Assistant Empowerment. Ich bin Christine, deine Gastgeberin und Mentorin für professionelle VAs und die, die es werden wollen. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder zuhörst und wir uns heute einem wirklich spannenden und wichtigen Thema widmen, an das sich leider viele nicht rantrauen. Und deswegen habe ich auch heute eine absolute Expertin eingeladen. Und zwar geht es um das Thema Suchmaschinenoptimierung. Wie du zum einen über deine Webseite mehr Kunden gewinnen kannst, aber natürlich auch deine Kunden wiederum über Google besser gefunden werden. Darüber spreche ich heute mit Jane von Klee und wir sprechen nicht nur über SEO, sondern natürlich auch alles, was damit zusammenhängt. Was sind die größten Fehler, die man machen kann, wenn man eine Webseite aufbaut? Wie wird man besser gefunden? Wie geht man langfristig in die Sichtbarkeit? Denn Jane hat sich 2019 als Werbetexterin selbstständig gemacht und fand wirklich sich in so einem lauten Gebrüll, wie sie sagt, wieder, weil es so viele unterschiedliche Marketingmöglichkeiten gibt. Aber nur wenige Marketingoptionen sind wirklich nachhaltig. Warum SEO dazugehört und wie du auch die ersten Schritte der Suchmaschinenoptimierung gehen kannst, darüber sprechen wir heute. Deswegen viel Spaß mit dieser Folge. Hallo liebe Jane, wie schön, dass du heute da bist und wir über das Thema Search Engine Optimization sprechen wollen, dein Spezialgebiet. Stell dich doch einfach direkt mal vor mit drei Hashtags.
Drei Hashtags. Chancengerecht, introvertiert, hartnäckig.
Oh wow, sehr coole Kombi. Sehr, sehr cool. Ja, da werden wir auch heute noch mehr über dich auf jeden Fall erfahren. Nimm uns mal mit. Was ist deine Mission und was tust du eigentlich?
Was tue ich? Also wenn ich das jetzt auf der oberflächlichen Ebene beantworte, dann sage ich, ich mache Suchmaschinenoptimierung in Verbindung mit Text. Also ich kombiniere Werbetext und Suchmaschinenoptimierung mit dem Ziel, dass Selbstständige mit ihrer Website gut gefunden werden und eben über ihre Website verkaufen, unabhängig werden von Social Media, von Kaltakquise, von Empfehlungen. Genau, und an den Punkt kommen, dass ihre Website für sie arbeitet. Wenn ich von dieser oberflächlichen Ebene weggehe, dann versuche ich für Chancengerechtigkeit zu sorgen für Selbstständige, weil es ja oft so ist, meine Oma sagt immer, wo Tauben sind, fliegen Tauben hin. Und das ist im Marketing auch so. Also wir haben große Konzerne, die haben massig viel Budget, die haben riesig viele Teams, die den ganzen Tag nichts anderes machen als Marketing. Und da wird richtig was reingebuttert an Ressourcen. Ich glaube, jeder hat so ein paar große Unternehmen vor Augen und kann sich vorstellen, was ich meine. Und die werden dann halt gefunden. Und da kommen jede Menge Leute hin. Und das ist dann irgendwann so ein Selbstläufer, einfach nur, weil die groß sind. Und das nervt mich total an, weil ich finde, die Selbstständigen, die haben ganz oft so klasse Missionen, so Themen, die Welt ein Stückchen besser machen. Und die haben es verdient, gesehen zu werden. Die sind so hilfreich auf verschiedenen Ebenen für verschiedene Leute, dass sie eigentlich lauter und präsenter sein müssen. Und gleichzeitig haben sie aber eben diese Ressourcen nicht. Ne? Also wir als Selbstständige, wir können halt nicht 1 Million in Werbeanzeigen stecken. Und wir haben auch nicht unbedingt ein 20-köpfiges Team. Das heißt, es muss irgendwie für uns machbar und umsetzbar sein, Marketing neben diesen ganzen Dingen, die im Alltag sonst noch stattfinden, Kundenbetreuung, Buchhaltung und so weiter und so fort. Und ich möchte gerne die Selbstständigen dabei unterstützen, sich ein Stück von diesem Sichtbarkeitskuchen zu schnappen, ohne dafür ihr Erstgeborenes zu verkaufen. Und deswegen setze ich auf Websites und versuche immer Strategien zu finden und anzubieten, die eben alltagstauglich sind und die jeder für sich umsetzen kann, sodass er mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Ergebnis bekommt und dann eben so sichtbar ist, dass es fürs Leben reicht, dass man seine Mission verfolgen kann, dass man gut vorankommt, ohne diesen ganzen Rattenschwanz hinten dran.
Wow, was für eine schöne Mission. Echt super, super schön auch formuliert und ich finde es einfach großartig und ich kann mir auch schon vorstellen, wie so dein Weg deswegen auch in die Selbstständigkeit gewesen ist. Magst du uns da nochmal mit ja reinnehmen, wie dein Weg auch zur Selbstständigkeit war?
Ziemlich verschlungen. Also grundsätzlich selbstständig war ich schon immer. Also ich habe im Studium schon angefangen, als Journalistin zu arbeiten, freiberuflich, habe das dann auch lange gemacht. Auch da war mein Antrieb schon Chancengerechtigkeit, aber so auf gesellschaftlicher Ebene. Und ich hatte so den Plan, ich mache so super investigative Reportagen und ziehe die Bösewichte ans Licht, so Chip und Chap-mäßig. Ich hatte so im Kopf mein Superman-Cape um und dachte so. Und ich habe das ein paar Jahre lang gemacht an verschiedenen Stellen für verschiedene Redaktionen. Und dann bin ich schwanger geworden. Und ich glaube tatsächlich, das ist für viele Selbstständige so ein Wendepunkt, wenn dann ein Kind kommt. Und hatte leider in einer meiner Stammredaktionen ziemlich Probleme mit meiner Chefin. Die hat mir das übel genommen, dass ich schwanger geworden bin, ohne sie vorher um Erlaubnis zu bitten. Also die hat mir sehr fiese Sachen um die Ohren gehauen. Das gipfelte dann auch in offenem Mobbing. Mir sind Aufgaben weggenommen worden. Ich durfte nicht mehr zu Drehs rausfahren unter fadenscheinigen Gründen. Ich durfte keine Weiterbildung mehr machen und so weiter. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich einmal zu einem Seminar angemeldet war. Sie hat mich dann abgemeldet mit der Begründung, es seien so viele krank und sie bräuchten mich unbedingt in der Redaktion. Und stattdessen ist dann eine andere Kollegin hingefahren. Und die habe ich dann gefragt, wie kommt das eigentlich, dass du da jetzt hinfährst? Und dann sagte sie, naja, die Chefin hat gesagt, du willst nicht, weil du schwanger bist und du es dir nicht zutraust. Ich sage, ach so, gut, auf dem Stand sind wir. Ne? Und das nahm halt über die Monate hinweg immer mehr zu, bis es zum Schluss echt unschön war und ich jeden Morgen weinend im Bett lag und eigentlich gar nicht mehr aufstehen wollte. Und dann habe ich entschieden, ich gehe nicht mehr zurück. So, bin dann ein bisschen verfrüht in den Mutterschutz gegangen, habe mich also krank schreiben lassen, weil ich es nicht mehr abkonnte und wusste, ich gehe dorthin nicht mehr zurück. Ich wusste aber auch nicht, was ich stattdessen machen will. Und habe dann die Elternzeit genutzt, um mich zu informieren, um ein bisschen rumzuschauen, um mich zu fragen, was kann ich gut, was mache ich gerne, was sind Themen, wo meine Freunde und Bekannten kommen und Hilfe wollen, und war dann relativ flott so beim Thema Text. Das habe ich ja als Journalistin auch schon gemacht und auch so Grundlagen von SEO schon für die verschiedenen Redaktionen und so. Und bin dann so ein bisschen naiv tatsächlich in diese neue Selbstständigkeit gestartet und dachte, naja, ich werde Texterin. What could possibly go wrong? Ne, ich schreibe halt so ein bisschen Texte. Habe dann im Laufe der Zeit festgestellt, dass zum Texten doch ein bisschen mehr dazu gehört. Habe dann viele Weiterbildungen gemacht, und eben erstmal als Werbetexterin dann gearbeitet. Und meine Kunden haben dann aber immer wieder gefragt, kannst du auch SEO? Wir wollen ja auch gefunden werden. So dass diese Suchmaschinensparte eigentlich dann aus dem Bedarf heraus entstanden ist, ne? Und ich habe dann am Anfang immer gesagt, ich kann die Grundlagen, ich bin jetzt aber kein Superprofi. Wir können es versuchen. Habe dann eben für die Leute erstmal einen günstigeren Preis gemacht, ne, habe mich so rangetastet. Und als ich dann im Laufe der Zeit gemerkt habe, okay, ich erziele für mich Ergebnisse und ich erziele für die Kunden Ergebnisse, habe ich das dann nach und nach selbstbewusster angeboten. Und dadurch, dass ich dann eben diesen Ansatz entwickelt habe, wie können wir das möglichst zeitsparend für Selbstständige machen, hat sich das dann verselbstständigt. Und ich bin dann immer mehr empfohlen worden und Leute haben es weitererzählt. Und dann war ich nur noch bekannt als Suchmaschinenexpertin. Und das ist bis heute immer noch so, obwohl mir die Textebene immer noch wichtig ist, weil ich glaube, es bringt uns nichts, alleine bei Google gefunden zu werden. Ne? Wenn die Leute dann ankommen und danach nichts machen, haben wir auch nichts gekonnt. Also da gehören gute Texte schon auch dazu. Aber das, wofür ich empfohlen werde, ist mittlerweile immer SEO und das hat sich einfach so aus der Nachfrage heraus ergeben und ich bin einfach immer flexibel geblieben und mit dem Fluss gegangen.
Sehr, sehr spannend. Vor allen Dingen auch danke für deine Offenheit. Ich glaube, damit können sich auch so viele draußen identifizieren, auch mit deinem Weg. Ich kenne viele, die auch als virtuelle Assistent sich selbstständig machen, in der Elternzeit, nicht in den Job zurückkehren wollen. Und ich fand, da steckte gerade so viel drin, was du erzählt hast, auch, dass es dich letztendlich dahin geleitet hat und dann aber auch die Nachfrage da war und dass wir auch hinhören dürfen. Was ist unsere Superpower? Wofür werden wir von anderen vielleicht auch angefragt und was wird dann auch am Markt benötigt? Und das dann mit unseren Stärken zu kombinieren. Also ja,
Ja.
vielen, vielen Dank fürs Teilen. Sehr cool.
Gerne. Ich finde es auch ganz wichtig zu sagen, dass es okay ist, loszulaufen, bevor man sich selber bereit fühlt. Das sehe ich nämlich jetzt bei meinen Kundinnen und Kunden oft, dass die ganz lange zögern und vielleicht mache ich hier noch eine Weiterbildung und dort noch eine Weiterbildung. Nein, ich habe auch Weiterbildung gemacht, aber ich habe das währenddessen schon angeboten und ich war dann halt einfach transparent und habe am Anfang gesagt, pass auf, ich bin Anfängerin in dem Gebiet. Ich freue mich, wenn du mir dein Vertrauen schenkst. Und wir machen es ein bisschen günstiger, ne? Gib mir eine Chance. Aber ich habe immer gesagt, ich bin Anfängerin. Das war immer klar. Und ich habe mit den Leuten zusammen gelernt und das war okay. Und ich glaube, ich hätte die Expertise, die ich heute habe, nicht, wenn ich nicht an irgendeinem Punkt mal gestartet wäre, obwohl ich jetzt noch nicht der Super-Pro in dem Gebiet war. Ne? Also es reicht oft, wenn man 2 Schritte weiter ist, als es die eigenen Kundinnen und Kunden sind und nicht 20 Schritte weiter.
Würde ich so unterschreiben. Absolut, bin ich komplett bei dir auch. Dass man ja auch oft gar nicht weiß, auch wenn man nicht losgeht, was liegt mir eigentlich? Oder wie du auch eben gesagt hast, hey, ich dachte eigentlich, das Texten ist das, was jetzt eher gefragt ist, aber das hat sich dann daraus entwickelt und das habe ich dann gemerkt, das liegt mir auch sehr und daraus ist dann die Nachfrage immer mehr gewachsen. Und ich sage bei den VAs immer, man weiß auch noch gar nicht, welche Dienstleistung einem überhaupt liegt, bevor man nicht mal es gemacht hat aktiv. Also woher soll ich wissen, ob ich in Online-Kurse-Erstellung unterstützen will, wenn ich vorher noch nie einen Online-Kurs gebaut habe, ja? Und das sind dann natürlich ganz, ganz wichtige, ja, Schritte, die man auch gehen sollte, um wirklich loszulegen, zu gucken, was liegt einem und dann auch zu gucken, was braucht der Markt und wo sind vielleicht auch Stärken, die ich vorher noch gar nicht erkennen konnte, die ich jetzt erst beim Tun wirklich für mich erkennen kann.
Ja, und ein Stück weit auch, mit wem will ich arbeiten, ne? Also man hat ja dann im Kopf irgendwie einen Plan, was mache ich jetzt für wen und wie. Aber in der Praxis ist das dann manchmal doch irgendwie anders. Und dann ist vielleicht der Wunschkunde, den man so im Kopf hatte, in der Realität doch gar nicht so cool, wie man sich's gewünscht hat. Und dann passt man halt nochmal an. Aber das kann man halt nur machen, während man schon in der Umsetzung ist, weil sonst kommt man aus dieser Theorie
Ja,
nie raus.
absolut. Jetzt haben wir schon angefangen, über SEO zu sprechen, aber vielleicht wissen manche ZuhörerInnen da draußen noch gar nicht, was das eigentlich ist. Was ist es denn genau?
Suchmaschinenoptimierung ist letztlich alles, was wir machen, damit eine Website bei Google gefunden wird. Da zählt ganz viel rein. Also das, was viele Leute kennen und wo sie gleich so in Berührung kommen, ist eine Keyword-Recherche, also zu gucken, was suchen denn die Leute eigentlich bei Google. Es geht ganz viel um Text, also darum, den Leuten hilfreiche Informationen zur Verfügung zu stellen. Das kann in der Form von einem Blog passieren, aber es betrifft auch Angebotsseiten zum Beispiel. Es geht letztlich da ganz viel um Empathie. Also wir machen diesen ersten Schritt mit der Keyword-Recherche und schauen, was suchen die Leute. Dann versuchen wir zu verstehen, warum suchen sie das? Warum liegen sie nicht mit einem Schirmchen am Strand stattdessen, ne? Sondern setzen sich vor ihren Computer. Was brauchen sie, damit es ihnen besser geht, damit sie wieder zu ihrem Schirmchen zurückkehren können, quasi? Und dann erstellen wir Inhalte, die dazu passen. Und das ist dann überwiegend Text, wobei da auch gerade viel im Wandel ist und auch Video und Audio wichtiger wird. Aber gerade ist es noch überwiegend Text. Dann gibt es noch eine technische Ebene, die damit reinzählt, so Ladegeschwindigkeit optimieren zum Beispiel, schauen, dass die Website auf verschiedenen Geräten funktioniert, also sich auf dem Handy genauso gut bedienen lässt wie auf dem Computer und so. Also da gibt es viele kleine Zahnrädchen, die ineinander greifen. Und letztlich versuchen wir, die Website so zu gestalten, dass Google und die Nutzerinnen und Nutzer es gut finden.
Was fällt dir da vielleicht auch immer wieder auf? Was sind so häufige Fehler, die dir da über den Weg laufen oder ja, die einfach auch immer am Anfang entstehen? Weil ich merke schon, dass so ja oft auch in der Online-Bubble generell die Suchmaschinenoptimierung nicht immer unbedingt direkt am Anfang der Aufgaben stehen. Viele bauen sich, wie du auch vorhin gesagt hast, dieses mit dem Chancengleichheit auch immer schnell erstmal Social Media auf und sehen halt, welche Marketingaktivitäten oder vermeintlich Marketingaktivitäten wichtiger sind. Was ist das so, wenn man so erste Berührungspunkte generell mit dem Thema hat, Suchmaschinenoptimierung? Was sind so vielleicht Dinge, auf die man achten sollte oder auch welche häufigen Fehler beobachtest du?
Mir fallen da spontan 2 Sachen ein. Punkt 1, die Leute fangen zu spät an, weil, wie gesagt, es gibt viele Zahnrädchen, die in das Thema greifen und einige davon sollte man schon bedenken, bevor man eine Website überhaupt erstellt. Also es kann zum Beispiel eine Rolle spielen, wie ich meine Domain nenne. Und es spielt auch eine Rolle, zu welchem Website-Anbieter ich gehe und welchen Hoster ich wähle. Ich kann dann zwar später theoretisch noch wechseln und sagen, okay, ich bin jetzt vielleicht bei Wix oder Squarespace oder so und danach gehe ich zu WordPress oder Typo 3, aber es ist dann eben immer ein Aufwand. Ich muss dann immer alle Inhalte, die ich schon habe, mit umziehen. schwierig, ne? Also man kann sich da echt viel Zeit und Nerven sparen, wenn man von Anfang an das so ein bisschen zumindest mitdenkt. Man muss nicht gleich Profi werden, aber so ein paar Grundlagen ist gut, das gleich von Anfang an zu haben. Genauso wie die Keyword-Recherche. Die mache ich bestenfalls, bevor ich einen Text schreibe. Ich sehe das ganz oft, dass Leute dann Texte schreiben und dann hinterher kommen und sagen, kannst du den Text optimieren? Und dann sage ich, nein, also ehrlich gesagt nicht. Wenn es gut läuft und die Person hat dann intuitiv schon was richtig gemacht, dann geht das manchmal. Aber per se ist das Optimieren von Texten halt nicht, wir hauen da irgendwelche Keywords rein, sondern es geht auch darum zu entscheiden, was genau schreiben wir denn überhaupt, ne? Dieses Konzipieren des Textes, dieses Einfühlen in die Leserinnen und Leser, was brauchen die jetzt von uns? Wenn das von Anfang an nicht stattgefunden hat, dann schreiben wir im schlimmsten Fall den Text komplett neu. Ich kann nicht einfach losgehen und dann irgendwelche Keywords reinschreiben und damit ist die Sache geritzt. Das ist ein häufiger Fehlglaube. Und Nummer zwei, viele denken, sie müssten irgendwie Google zufriedenstellen. Und da sehe ich dann auch viel Abwehr, so, ne? Ja, ich will aber nicht für Google schreiben oder nicht für Maschinen oder, ne, für irgendwelche Algorithmen und so. Aber auch das ist ein Fehlglaube, weil wir schreiben nicht für Google, sondern wir schreiben immer für die Leute. Und das liegt daran, dass sich Google an den Leuten ausrichtet. Aus einem ganz egoistischen Grund. Also wenn wir das mal logisch durchdenken, Google ist ein Dienstleister. Und alle anderen Suchmaschinen übrigens auch. Ich sage immer Google, weil es der Marktführer ist mit großem Abstand, aber es gilt für alle anderen Suchmaschinen genauso. Die sind Dienstleister. Das heißt, sie bieten was an und sie sind davon abhängig, dass die Leute, die es nutzen, zufrieden sind mit dem, was sie bekommen. Weil wenn sie nicht zufrieden sind, dann gehen sie zur Konkurrenz. Google hat da überhaupt kein Interesse dran. Wenn scharenweise Leute zur Konkurrenz gehen, dann verlieren die richtig viel Kohle. Das heißt, sie versuchen, ihre Nutzer zufriedenzustellen. Das wiederum heißt, sie fühlen sich ein und versuchen zu verstehen, warum sind die hier? Warum nutzen die Google überhaupt? Was geben die ein? Was brauchen die? Ne? Das hatten wir schon mal, da kommen wir wieder zurück. Und dann Suchergebnisse auszugeben, die genau dazu passen. Das heißt wiederum, Google beobachtet Websites im Internet die ganze Zeit und die gucken sich an, was steht da drauf. Die schauen sich aber auch an, wie gehen Menschen mit der Seite um? Also wie lange bleiben die da? Wie lange lesen die? Klicken die? Füllen die irgendwelche Formulare aus? Schauen die sich danach noch eine zweite Seite an? Oder kommen die vielleicht aus den Suchergebnissen und klicken sofort wieder auf den Zurückpfeil, weil es ihnen nicht geholfen hat? Das sind alles Dinge, die Google erfasst. Und letztlich stehen die Seiten im Google-Ranking weit oben, die bei den Menschen gut ankommen. Und das, und damit komme ich, schließe ich jetzt den Kreis, führt dazu, dass auch wir an die Menschen herangehen sollten und schauen, dass es für die passt. Also letztlich fängt SEO immer schon damit an, dass wir auf unsere eigene Website schauen und gucken, ist das für meine Kundinnen und Kunden hier gerade gut? Finden die, was sie finden wollen? Haben sie die nötigen Informationen? Ist die Seite gut nutzbar? Macht das Spaß? Finde ich mich gut zurecht? Und damit habe ich dann schon die halbe Miete. Also wenn ich aus meinen eigenen Augen drauf gucke und schaue, was mag ich vielleicht auch selber, wenn ich das Internet nutze und was nervt mich tierisch und mich daran ausrichte, dann habe ich super viel gekonnt. Und genau, das ist so ein Punkt. Schaut nicht so sehr auf Google, schaut lieber auf die Menschen.
Ja. Oder dann Google für die richtigen Zwecke zu nutzen, weil Google ja halt genau diese Daten bekommt und so nah an den Menschen dran ist, was sie suchen, was sie brauchen. Ich finde das immer so spannend, wenn man dann schon nach Themen schaut, dass man ja auch wirklich Vorschläge bekommt, schon durch Google, wonach Menschen auch noch geschaut haben, welche Fragen dann noch aufkamen und das auch letztendlich als Inspirationsquelle wiederum zu sehen, weil man ja sieht, was da auf jeden Fall auch gefragt ist. Hast du da auch einen Tipp, also auch was Keyword-Recherche, das Wort ist ja jetzt auch schon oft gefallen. Kann sein, dass viele, die vielleicht auch noch am Anfang stehen, noch gar nicht genau wissen, hey, was ist denn eigentlich eine Keyword-Recherche? Oder du hast auch gerade gesagt, am besten schon tun, bevor du überhaupt den Text schreibst. Wie kann man so eine erste Keyword-Recherche eigentlich machen? Und auch ganz gleich jetzt erstmal aus der Perspektive wahrscheinlich als virtuelle Assistenz, die vielleicht jetzt auch ihre erste Seite aufbauen möchte.
Das ist jetzt eine sehr komplexe Frage, ne? Die kann ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so in einem Podcast gut beantworten. Also ich habe einen Keyword-Workshop, der dauert 3 Stunden und da machen wir nur die Grundlagen. Wenn ich selber eine professionelle Keyword-Recherche mache im Auftrag, sitze ich da 1 bis 2 Tage dran. Also das ist in meinen Augen das Aufwendigste und Schwierigste in diesem ganzen SEO-Bereich, die Keywords zu finden und vor allem nicht irgendwelche Keywords zu finden, sondern die richtigen, die zum eigenen Business passen. Das geht, ich kann mal so einen groben Ablauf so für Anfänger vielleicht zeichnen. Das geht eigentlich damit los, dass man erstmal brainstormt. Also je nachdem, wie man es am liebsten mag, auf dem Zettel oder auch virtuell am Computer und aufschreibt, was denke ich, was meine Kunden suchen würden. Das setzt natürlich voraus, dass wir unsere Kunden auch kennen, ne? Also im besten Fall haben wir irgendwie einen Wunschkunden-Avatar oder sowas vorher schon mal gemacht. Aber das brauchen wir ja generell für alles. Also das wird jetzt wahrscheinlich allen Leuten, die sich in irgendeiner Form schon mal mit Marketing beschäftigt haben, bekannt vorkommen. Und wir fragen uns, was denke ich, was Leute zu meinem Thema suchen könnten? Wichtig ist da nicht nur auf das konkrete Angebot zu gucken, sondern auch auf Fragen, die Leute vielleicht stellen, wenn sie mit unserem Thema noch gar nicht in Kontakt waren. Also Beispiel, ich könnte jetzt schauen, oder ich könnte sagen, vielleicht suchen die Leute SEO-Coaching oder SEO-Kurs oder SEO-Seminar oder irgendwas in die Richtung. Aber die Leute, die noch nie von SEO gehört haben, was suchen die? Die suchen vielleicht bei Google gefunden werden. Oder sie suchen online sichtbar werden. Oder sie suchen Website optimieren. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, wie weit die Leute schon im Thema drin stecken. Das sollte mir immer bewusst sein, dass die Leute unterschiedlich weit im Kopf sind und ich sollte immer versuchen, die alle irgendwie mitzunehmen. So, und erstmal mache ich dieses Brainstorming und dann gibt es verschiedene Tools, um diese Ideen auszuweiten und noch mehr zu kriegen. Zum Beispiel ein Tool, das ich sehr gerne mag, heißt Answer the Public. Da kann man ein Schlagwort eintippen und dann bekommt man ganz viele Fragen und Phrasen, die Leute bei Google so eingeben zu diesem Begriff. Wenn ich da zum Beispiel jetzt Hunderasse eingeben würde, dann würden dann solche Sachen wie welche Hunderasse für Kinder, welche Hunderasse für Sport und was brauche ich für Hunderasse X? Also da kommen dann ganz viele so Was-Fragen und verschiedene Kombinationen mit Präpositionen. Und ich kann dann durchgehen und schauen, was davon passt zu meinem Thema. Da springt mich dann oft schon was an, wo ich denke, ah ja, das wäre ein cooles Thema. Das kann man auch wunderbar für alles andere als SEO nutzen, also auch für Social Media zum Beispiel, wenn man mal keine Themenideen hat. Wenn man Answer the Public verwendet hat, hat man danach Themenideen. Und ein Tool, das ich ganz generell zur Keyword-Recherche gerne empfehle, ist Ubersuggest. Das ist nämlich, also es gibt viele verschiedene Keyword-Tools, die man verwenden kann, ne? Die meisten sind kostenpflichtig, aber Ubersuggest hat eine sehr gute Leistung für relativ wenig Geld. Ich glaube, da zahlt man gerade 30 € pro Monat und kann es aber monatlich kündigen. Also das ist in so einem Bereich, wo ich sage, das kann man mal machen. Wir sind nicht gleich im drei- oder vierstelligen Bereich. So, und dort kann man auch Schlagworte eingeben und bekommt dann auch wieder Vorschläge. Und vor allem gehen wir mit Ubersuggest dann schon eine Stufe weiter und haben quasi nicht nur Ideen, sondern wir kriegen auch Auswertungen dazu. Also wir sehen dann das sogenannte Suchvolumen. Das zeigt, wie viele Leute suchen ein Keyword pro Monat im Schnitt. Also es kann passieren, ne, dass ein Monat mal mehr und ein Monat weniger, aber im Schnitt, wir kriegen einen Konkurrenzwert, die SEO-Difficulty, die uns sagt, wie schwer ist es tendenziell für dieses Keyword gefunden zu werden? Wie viel Aufwand müssen wir wahrscheinlich betreiben? Wie lange dauert das, bis wir dann auf Seite 1 stehen? Das ist auch ganz spannend, da drauf zu gucken. Und wir sehen zum Beispiel auch den Cost per Klick, also wie viel wird da gerade in Ads gesteckt pro Klick bei Google. Das ist immer ein ganz schöner Indikator, weil wenn in einen Suchbegriff sehr viel Budget gesteckt wird, gibt es da meistens einen Grund für. Wenn wir sehen, in einen Suchbegriff wird sehr viel Budget gesteckt, ist das normalerweise ein kaufträchtiges Thema, also wo die Leute auch bereit sind, Geld für auszugeben. Und zwar auch jetzt schon Geld auszugeben und nicht erst in einem halben Jahr. Das heißt, da kann man dann ganz gut abwägen, wie viel bringt mir das finanziell unmittelbar, da jetzt drauf zu optimieren. Na, also wir haben da verschiedene Zahlen, wir können dann unsere ganzen Keywords da eingeben, wir können weiter sammeln und dann kommt dieser Auswertungspart, also dass dann die Zahlen verglichen werden, dass man abschätzt, okay, hier habe ich vielleicht viel Suchvolumen, aber die Konkurrenz ist auch sehr hoch. da habe ich wenig Suchvolumen, aber auch wenig Konkurrenz. Und dann gibt es vielleicht noch die Mittelwerte und wie setze ich das jetzt zusammen? Man kann dann auch verschiedene Keywords noch miteinander kombinieren und so. Aber ja, ich glaube, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber so wäre so grob der Ablauf quasi. Also erst brainstormen wir, dann erweitern wir die Ideen mit verschiedenen Tools und dann gehen wir in die Analyse und dann wählen wir aus, welche wir jetzt tatsächlich verwenden.
Super spannend. Auch vor allen Dingen für die virtuellen Assistentinnen da draußen, die das vielleicht mit auch gerne in ihr Produktportfolio mit aufnehmen würden und jetzt auch sagen, ich weiß gar nicht, ob das mir liegt. Wo würdest du sagen, oder es kommen gerade schon so ein paar Skills zum Vorschein, die man da auch bräuchte, aber jemand, der sich jetzt wirklich mit der Dienstleistung an sich beschäftigt, das vielleicht auch für andere zu machen oder vielleicht auch Berührungspunkte hat, ja, also ich kriege das auch immer viele mit, die texten, dass die dann halt auch sagen, ja, ich habe jemanden auch da im SEO-Bereich, den ich unterstützen muss, wie kann ich da jetzt mit der Person gut zusammenarbeiten? Wo würdest du sagen, welche so Skills brauchen VAs, die auch in dem Bereich tätig werden wollen? Was ist da wichtig so an Eigenschaften und wofür sollten die sich im besten Falle interessieren?
Also es hilft, wenn man gute Texte schreiben kann, auf jeden Fall. Das ist auch sehr gefragt. Es gibt, wie gesagt, auch diese technischen Bereiche, auch in denen kann man unterstützen. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, die Ladegeschwindigkeit meiner Seite ist irgendwie unter aller Liefen und mach doch mal was, ne? Da kann ich reingehen, wenn ich so ein bisschen in diesem technischen Bereich Talent habe und mich auskenne, vielleicht auch ein bisschen programmieren kann gegebenenfalls oder mich mit WordPress gut auskenne, dann kann ich in diesem technischen Bereich helfen. Oder wenn irgendeine Verknüpfung nicht funktioniert und so weiter. Webdesign zählt da auch rein. Ist das gut nutzbar? Kann ich den Text gut lesen? Solche Sachen. Und inhaltlich, das ist so die größte Sparte meiner Erfahrung nach, da hilft es, wenn man gerne Texte schreibt. Es hilft, wenn man gute Recherchekenntnisse hat, wenn man sich schnell auch in neue Themen einarbeiten kann, wenn man Themen gut strukturieren kann und runterbrechen, so dass eben auch Außenstehende verstehen, was ich da eigentlich gerade von mir gebe. Und im Textbereich ist halt die Keyword-Recherche auch echt so ein Basic-Skill. Also man sollte wissen, wie finde ich gute Keywords. Das lohnt sich da auf jeden Fall in dem Bereich irgendwie einen Workshop zu machen oder so und sich das anzueignen. Und natürlich, was mache ich dann mit diesen Keywords? Wo kommen die im Text hin? An welche Stellen kommen die noch? Was hört ja beim Text nicht auf, ne? Wir optimieren auch Metadaten zum Beispiel, ist noch so ein Schlagwort. Und Bilder und so weiter. Also ich sollte mich vorab schon damit beschäftigen, was gehört zur Optimierung einer Seite inhaltlich dazu? Wie spielen Bild und Text zusammen? Wie ist die URL am besten? Ne, das ist so ein Gesamtpaket. Wenn ich so eine Seite erstelle, so eine Unterseite oder einen Blogartikel, was gehört da alles dazu, wenn ich die optimieren will? Und da diese Einzelteile, das ist sinnvoll, das dann auch zu können. Und zum Beispiel dann zu wissen, wie sieht so eine gute SEO-URL aus? Das geht relativ flott. Das kann man sich, glaube ich, in einer halben Stunde im Internet anlesen. Bei der Keyword-Recherche lohnt sich es halt schon, irgendwie mal in eine Weiterbildung zu investieren. Oder auch da gibt es natürlich jede Menge kostenlose Anleitungen im Internet, sich da dann eben reinzuwühlen und auszuprobieren. Das geht natürlich auch. Genau, und was ich finde, was man ansonsten auch gut gebrauchen kann, wenn man das als Dienstleistung anbietet, sind natürlich gute Kommunikationsskills mit den Kundinnen und Kunden. Weil es zum Thema SEO sehr viele Mythen und Irrglauben gibt. Zum Beispiel diesen Punkt, wir müssen irgendwie für Google optimieren, ne? Aber es gibt auch noch viel mehr. Und Kunden kommen dann manchmal mit so verschobenen Erwartungen. Also man kriegt dann so Anfragen, kannst du mal meine Seite für Suchmaschinen optimieren? Und dahinter steht dann die Erwartung, wir klicken irgendwelche Häkchen an im Hintergrund und schwingen einmal den Zauberstab und dann wird die Seite gefunden. Und den dann quasi freundlich einordnen zu können, wie lange dauert das, ne? Was gehört genau dazu? Und diese Irrglauben ausräumen zu können, ohne dass sich die Kunden irgendwie überfahren fühlen. Ja, auch da sind wir wieder beim gut strukturieren und erklären können und so. Das hilft sehr, weil die meisten Kunden sind meiner Erfahrung nach dann auch sehr, sehr offen, ihre Ansichten zu revidieren und zu sagen, okay, du denkst, wir brauchen was anderes als das, was ich glaube, dann lass uns das so machen, ich vertraue dir da. Man sollte es aber halt erklären können. Und manchmal braucht man auch ein bisschen Geduld, wenn man 5 solcher Anfragen pro Woche hat, sage ich, hab das doch jetzt schon 3-mal erklärt. Genau.
Ja, das ist in so vielen Bereichen natürlich auch so. Gerade, ja, wo es für Kunden schwierig wird, weil sie halt nicht die Ahnung davon haben, aber ein anderes Bild von außen, wie du auch gesagt hast, sich vielleicht auch geformt hat. Du schreibst ja auch auf deiner Webseite, gerade auch für Frauen ist es immer so ein Buch mit 7 Siegeln und viele trauen sich nicht daran. Du hast auch gesagt vorhin, dass es am besten ist, schon vorab zu starten und über sein SEO sich Gedanken zu machen, bevor man überhaupt die Texte schreibt. Wie führe ich jemanden eigentlich daran, auch an die Thematik, dass ein Zusammenspiel gut funktioniert? Weil gerade auch wenn man für jemand anderes textet oder wenn man, ja, man muss erstmal das Unternehmen richtig begreifen können. Hast du da vielleicht noch einen Tipp? Weil ich glaube, für viele Unternehmerinnen ist es schwierig, letztendlich auch das mit aus der Hand zu geben oder mit jemandem zusammen eng zu, nicht aus der Hand zu geben, ist vielleicht das falsche Wording, aber mit jemandem eng zusammenzuarbeiten, um wirklich die Mission und die Vision wirklich nach außen transportieren zu können und das, was die Produkte, die man verkaufen möchte, als auch wiederum für die Person, die dann auch die mit den Texten unterstützt und dann ja auch im SEO unterstützt, das auch zu begreifen. Hast du da noch einen Kommunikationstipp vielleicht?
Ich würde auf jeden Fall sagen, nehmt euch viel Zeit für diese Einarbeitung am Anfang und kommuniziert dem Kunden auch, dass es Zeit braucht. Also damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, denn quasi nicht so irgendwie das Blaue vom Himmel zu versprechen und sagen, ich schreibe dir jetzt einen super Text und du wirst den lieben und in 2 Wochen bist du auf Seite 1 bei Google, sondern da eben von Anfang an einzuordnen. Pass auf, so läuft das ab. Wir machen jetzt dies, dann machen wir jenes und das dauert seine Zeit. Und es kann sein, dass der Text, den wir schreiben, dann erstmal auf Seite 3 einsteigt, dass wir dann nochmal nachoptimieren müssen, zum Beispiel. Es kann sein, dass ich einen ersten Text für dich schreibe und der klingt noch nicht genauso, wie du den geschrieben hättest, weil ich muss mich erst in deine Art zu sprechen einfühlen. Gib mir einen Moment Zeit. Du kannst mir gerne Feedback geben. Ich würde auch immer dazu auffordern, wirklich konkretes Feedback zu geben. Also nicht zu sagen, ich mag den Text nicht, sondern zu sagen, an der Stelle der Satz, der klingt nicht nach mir, weil, ne? Oder mir sind die Sätze zu lang oder du verwendest Wörter, die ich nicht verwenden würde und die dann eben auch konkret anzustreichen. Das kann auch helfen, sich dann mit dem Kunden wirklich auch zusammenzusetzen in Zoom oder am Telefon oder wo auch immer man das eben gerne mag und da gemeinsam dann nochmal über diesen ersten Entwurf drüber zu schauen, Satz für Satz und zu schauen, ist das so okay? Weil manchmal können die Kunden das selber nicht so genau benennen. Die lesen den Text und sie sagen, es klingt nicht nach mir und ich fühle mich nicht wohl, aber sie können es nicht so klar benennen. Und wenn man sich dann nochmal die Zeit nimmt, das wirklich gemeinsam durchzugehen, hilft das oft. Aber ich würde immer vorab sagen, ich brauche bestimmt 3, 4, 5 Texte, je nachdem, bis ich drin bin in dieser Art zu sprechen. Das dürfen wir dazu sagen. Meiner Erfahrung nach schätzen die Kunden das sogar, wenn wir da so offen sind. Und natürlich ein gutes Briefing vorab. Also ich frage, wer sind die Kunden, an die wir uns hier richten? Ne? Wer soll die Texte lesen? Das setzt natürlich voraus, dass unser Kunde da auch ein bisschen Klarheit drüber hat. Manchmal muss man da noch ein bisschen nachbohren, bis ich selber den Eindruck habe, ich fühle mich jetzt in der Lage, einen Text zu schreiben. Ich habe ein gutes Gefühl. Wenn ich das nicht habe, dann frage ich nach und frage nach und frage nach. Auch wenn das unbequem ist manchmal. Ne? Aber ich frage so lange nach, bis ich denke, ich bin jetzt bereit. Ich kann diesen Text schreiben. Ich brauche eine klare Vorstellung, für wen dieser Text ist. Ich frage vorher auch, duzen wir oder siezen wir? Wird gegendert? Wenn ja, wie? Gibt es irgendwelche No-Go-Begriffe, frage ich auch immer. Gibt es irgendwelche Begriffe, wo du sagst, wenn ich die im Text lese, dann kriege ich die Krätze? Also ich habe zum Beispiel einen Kunde, der kann das Wort Experte überhaupt nicht leiden. Und dann schreibe ich halt andere Wörter da rein, ne? Fachmann oder Fachfrau oder Spezialistin oder so, ne, da variiere ich dann. Wenn ich sowas vorab schon weiß, kann ich drauf achten. Oder umgekehrt, gibt es Wörter, die du im Alltag super häufig verwendest? Was auch hilft, ist, sich einen Text von dem Kunden schicken zu lassen, den es schon gibt. Wenn es eine Website schon gibt, kann man natürlich auch die Website lesen, ansonsten vielleicht Social Media oder irgendeine unverfängliche E-Mail, die ein bisschen länger ist. In anonymisiert, je nachdem, was drinsteht. Also da geht es nur darum, dass man mal so ein Stück Text von dem Kunden selbst hat und darauf achten kann, wie schreibt der, wie lang sind die Sätze, verwendet der vielleicht auffällig oft Anglizismen, dann würde ich mich daran anpassen, ne? Also und dann sehr aktiv zu schauen, wie spricht die Person.
und sich auch auf diesen Prozess einzulassen und generell, ja, wie du schon sagst, dafür auch Zeit zu nehmen. Gerade auch VAs, die haben immer so das Gefühl, sie müssen abliefern, abliefern, abliefern. Gerade auch die, die noch nach Stundenlohn arbeiten und nicht irgendwie Paketpreise vielleicht auch anbieten. Und ja, ich muss doch Ergebnisse liefern. Ich muss doch diesmal sich die Zeit nehmen. Und das gilt für alles, finde ich, in jeglichen Dienstleistungen. Welche Mission unterstütze ich da eigentlich mit? Welche Vision trage ich mit von den Unternehmern da draußen? Generell, ja, wirklich den anderen Menschen da auch hinter kennenzulernen und zu verstehen. Also ich finde, das ist auch ein sehr, sehr wertvoller Tipp für alle anderen Bereiche, weil es gilt genauso, wie wenn man Online-Kurse für andere erstellt oder auch das technisch umsetzt oder die Buchhaltung macht. Ich finde, letztendlich wird ja die Mission mitgetragen und man sollte natürlich die andere Person verstehen und im Texten dann halt vor allen Dingen die Sprache der anderen Person verstehen, die Kommunikation. Eine persönliche Frage habe ich noch, weil du schreibst auch selbst oder du hast es auch eben benannt, dass du hochsensibel bist, dass du eher ein introvertierter Mensch bist. Ich weiß, dass es viele virtuelle Assistentinnen da draußen auch gibt, denen es ähnlich geht und sich bewusst auch deswegen für die Berufung als virtuelle Assistenz letztendlich auch entschieden haben. Wie ist es so für dich in deinem Arbeitsalltag in der Kommunikation mit den Kunden? Hast du dadurch das Gefühl, du bist noch näher dran, weil gerade durch, da bringst du natürlich auch nochmal Werte mit, die besonders mit reinspielen, finde ich, also positiv, ja, Empathie zum Beispiel. Wie ist es so in Bezug auf diese Hochsensibilität als auch ja, auf introvertierter Sein in der Kundenfindung, in der Kundenkommunikation? Das finde ich ganz spannend.
Da gibt es so viele Aspekte. Also grundsätzlich mein Themenbereich, da ist das ziemlich hilfreich, wenn man sensibel ist, sage ich mal. Es muss jetzt nicht mal Hochsensibilität sein, aber sich dieses Einfühlen können in Menschen, das ist für SEO wirklich Grundvoraussetzung. Leute, die das besonders gut können, haben auch ein besonders gutes Gespür für Menschen. Das hilft mir an der Stelle also fachlich und natürlich also auch meine Kunden sind nicht alle, aber schon viele eher introvertiert. Denen ist auch oft Social Media zu viel. Die wollen nicht auch, also nicht irgendwelche Videos machen und so, ne? Die möchten eigentlich im stillen Kämmerlein vor sich hinwerkeln und gefunden werden, statt sich die ganze Zeit irgendwie auf die Brust zu trommeln. Es gibt ganz viele Leute, denen das so geht. Und dafür ist SEO oder generell das Optimieren der Website halt ein super Weg, weil die Website steht als ein stabiler, leiser Pfeiler im Internet, wie so ein Leuchtturm und strahlt die ganze Zeit aus. Egal, was wir parallel dazu machen, ne? Auch ob wir im Urlaub sind oder krank sind, die Website ist immer da. Und wenn ich dann einen Blog zum Beispiel habe und ich poste mal 3 Monate nichts, ja mein Gott, dann habe ich ja 3 Monate nichts gepostet. Also da ist kein Algorithmus, der mich dann irgendwie abstraft. Und ich muss auch nicht laufend irgendwie Content produzieren, sondern ich schreibe vielleicht einen Blogartikel im Monat ganz in Ruhe und dann ist wieder... Ich mache das in meinem Tempo, der darf ein bisschen ausführlicher werden. Und von daher spricht das eben viele, die selber introvertiert sind, auch an, da so ein bisschen die Geschwindigkeit und die Lautstärke aus diesem ganzen Marketing rauszunehmen. Für mich merke ich, dass ich mit meiner Energie halt ein bisschen haushalten muss. Also ich habe zum Beispiel eine Terminsperre, nicht mehr als 2 Termine am Tag. Und wenn ich merke, aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, es ist privat irgendwas los oder so, ich habe weniger Kapazität als sonst, dann setze ich dieses Limit vielleicht auch kurzfristig mal runter und sage, ich mache jetzt einfach mal 2 Tage gar keine Termine. Ich versuche da sehr auf mich zu achten und eben genug Raum zu haben, um zu regenerieren. Ich habe zum Beispiel auch keine Telefonnummer auf meiner Website. Ich will nicht einfach so angerufen werden. Wenn ich einen Text schreibe, dann möchte ich mich da rein versenken können. Es hat dann was Kontemplatives auch manchmal und ich will da nicht rausgerissen werden. Ne? Und das sind dann so Entscheidungen, die ich eben bewusst treffe, wo ich sage, ich habe meine Kunden, für die bin ich gerne da, aber zu festgelegten Zeiten in einem festgelegten Maß. Und dann funktioniert das sehr gut.
Super. Wow, wie wertvoll. Ich glaube, dass alle viel mehr ihre Bedürfnisse ja lernen dürfen, wie man sie auch mit dem im Arbeitsalltag integriert und dann auch die Grenzen zu setzen letztendlich oder die Entscheidung für sich zu treffen, was einem am besten tut. Ja, sehr cool. Wie können andere von dir lernen? Wie kann man mit dir in Kontakt treten, liebe Jane?
Ich habe eine Website online, über die kann man auch in Kontakt treten. Da gibt es eine Kontaktseite. Ich habe verschiedene Wege, mit mir zu arbeiten. Also ich biete selber Dienstleistungen an. Die Keyword-Recherche zum Beispiel, die kann ich auch gerne abnehmen komplett. Und dann gibt es eine fertige Keyword-Liste und man fängt an zu schreiben. Ich mache SEO-Beratungen auch, wenn man schon so ein bisschen im Thema drinsteckt und konkrete Fragen hat. Und ich habe aber auch einen SEO-Kurs, in dem man von der Pike auf alles lernt, was dazugehört, und es dann eben auch anwenden kann, wo wir eben auch regelmäßig zum Beispiel Texterinnen oder auch VAs drin haben, die das dann für ihre Kunden machen. Also den gibt es auch. Und alle Jubeljahre mal ein Workshop, aber die gibt es immer mal so spontan, wenn ich gerade denke, ich glaube, es ist mal wieder Zeit, was über Keywords zu machen, zum Beispiel. Also ja, am besten erreicht man mich über die Website. Mich gibt es theoretisch auch auf Instagram, aber da lebe ich, was ich sage. Also ich poste nur auf Instagram, wenn ich gerade Lust dazu habe. Und gerade steht es dort ziemlich still. Ich bin gelegentlich mal online und mache gelegentlich mal eine Story oder so, aber über die Website erreicht man mich am besten.
Super. Verlinken wir alles in den Shownotes natürlich. Ich habe immer eine Frage, die stelle ich jedem meiner Interviewgäste am Ende jedes Gesprächs. Und zwar, welchen Rat würdest du deinem 10 Jahre jüngeren Ich mit deinem Wissensstand heute geben?
Ich glaube, ich würde meinem jüngeren Ich sagen, dass es nicht so sehr versuchen muss, sich selbst zu verändern. Also mein 10 Jahre jüngeres Ich war sehr schüchtern, sehr verunsichert. Ich war da gerade an der Uni ziemlich frisch aus der Schule raus. Ich hatte einen Mobbing-Hintergrund und habe, ja, also mein Selbstbewusstsein war ziemlich, ziemlich am Boden. Ich hatte immer Schwierigkeiten, irgendwie Anschluss zu finden und dachte, mit mir stimmt was nicht. Und ich bin zu leise, das ist mir oft gesagt worden. Und ich dachte, ich müsste irgendwie anders werden, damit ich Teil sein kann von Gruppen aller Art. Und mittlerweile weiß ich aber, dass das nicht so ist, sondern meine Kundinnen und Kunden heute schätzen mich gerade dafür, dass ich leise bin, zum Beispiel. Ne? Und dass ich mich einfühlen kann und dass ich auch streckenweise zurückhaltend bin und nicht Leuten so überschwänglich um den Hals falle. Da gibt es also diese Punkte, die mir früher als Schwäche schienen und die mir andere manchmal vorgehalten haben, die sehen heute Leute als Stärke. Deswegen wäre mein Rat an mich zu sagen, änder dich nicht, also außer du willst dich selber ändern, aber änder dich nicht für andere, sondern schau lieber, dass du eine passende Umgebung für dich findest, wo das geschätzt wird, wie du bist.
Wow, so schön, ich kriege Gänsehaut. Mega schön. Jana, vielen, vielen Dank für all die Insights und für deine Offenheit. Super, super spannend und danke, dass du für deine Mission losgehst da draußen. So wichtig, so wertvoll, so vielen Menschen auch in die Sichtbarkeit damit zu verhelfen. Vielen, vielen lieben Dank.
Gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.
Ich hoffe, dieses Gespräch hat dich dazu ermutigt, dein eigenes Suchmaschinenmarketing zu optimieren oder auch das deiner Kunden. Alle Informationen rund um Jane, ihre Produkte und Dienstleistungen findest du selbstverständlich in den Shownotes. Und ich habe auch noch etwas Besonderes für dich, denn Jane stellt einen kleinen Kurs zur Verfügung und zwar innerhalb der Online-Marketing-Akademie, der Virtual Assistant Workademy. Die VA Workademy ist meine Membership, wenn du als virtuelle Assistenz bereits ein Business aufgebaut hast und das optimieren möchtest. Wenn du also erste Kunden gewonnen hast, dann bist du in der Virtual Assistant Workademy genau richtig. Dort netzwerken wir regelmäßig, wir setzen gemeinsam um und du kannst dich natürlich auch fortbilden im Akademiebereich. Und dazu gehört auch die Online-Marketing-Akademie und die kannst du optional dazu buchen und dort gibt es Kurse zu den verschiedensten Online-Marketing-Themen wie zum Beispiel Pinterest, Facebook-Ads und natürlich auch Suchmaschinenoptimierung und wie könnte es anders sein, genau nämlich von Jane und von ihr kannst du lernen, für deine eigene Webseite als auch für die Kunden umzusetzen, die du vielleicht in diesem Bereich betreuen möchtest oder erst einen ersten Einstieg in diese Dienstleistung finden willst. Wenn dich das interessiert, dann bewirb dich gerne für die Virtual Assistant Workademy auf christinholm.de und dann hast du auch die Option, die Online-Marketing-Akademie mit dazu zu buchen. Ich freue mich sehr, wenn ich dich auf deinem Weg als virtuelle Assistentin begleiten darf mit all meinem Expertennetzwerk. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du am kommenden Donnerstag wieder zuhörst zu einer neuen Folge des Virtual Assistant Power Podcasts. Bis dahin, alles Liebe!